Während die Mädels Platz nehmen, hören wir jetzt auf die Predigt. Denn eigentlich habt ihr den ersten Punkt der Predigt jetzt gerade schon von den beiden gehört. Das ist etwas, was wir in den Taufseminaren immer wieder deutlich machen, dass das eigene Zeugnis die Predigt ist, die unsere Geschichte ausmacht. Das ist das Evangelium, was wir erlebt haben. Und es ist wichtig, dies zu teilen. Denn manchmal sehen wir nicht richtig. Und vor einigen Jahren habt ihr das vielleicht schon mal gesehen, die bei Social Media unterwegs waren. Es gab eine Zeit lang so einen Trend. Es gab eine Brille für Leute, die farbenblind sind. Und dann wurde aufgenommen, wie sie einen Sonnenuntergang gesehen haben. Und die Gesichter der Menschen waren immer wieder total bewegend. Da standen die und sagten, ich habe schon so viele Sonnenuntergänge gesehen. Aber als sie dann diese Brille anzogen, die ihnen half, ihre Sehschwäche zu korrigieren, und plötzlich Farben sahen, die sie vorher nicht gesehen haben, kamen ihnen die Tränen, weil sie begriffen, dass das, was eigentlich die ganze Zeit vor Augen ist, viel mehr Schichten hat. So ist es manchmal in unserem Leben, dass etwas, was direkt vor Augen ist, wir nicht sehen können. Am Mittwoch zum Beispiel war es im Gemeindehaus sehr dunkel. Und der Teenkreis hat Verstecken im Dunkeln gespielt. Und ich kenne das aus meiner Zeit als Jugendpastor. Dort haben die Jugendlichen wochenlang darüber erzählt, wie toll es war, als der Sucher direkt vor einem steht und einen nicht sieht, weil es so dunkel ist. Und man hat noch nicht mal das großartige Versteck. Und jedes Mal, wenn ich den Sucher angeguckt habe, war der zutiefst frustriert. Weil der da sitzt, der steht und sagt, ja, und ich stand direkt vor ihm und ich wusste, irgendjemand ist hier, aber ich konnte es nicht benennen. Kennt ihr dieses Gefühl? Dass man irgendwie so das Gefühl hat, ey, das, eigentlich müsste da was sein, aber ich kann es nicht greifen, weil ich es nicht sehen kann. Paulus betet deshalb in seinem Brief an die Epheser direkt zu Beginn für erleuchtete Augen des Herzens, wie Luther es übersetzt. Weil er sagt, es ist so wichtig, dass wir sehen. Sehen, zu welcher Identität, zu welchem Auftrag und wie lebensnah dieses Evangelium ist. Und in diesem Gebet betet er für die Hoffnung, die trägt und die Kraft, die verwandelt. Darum geht es heute in dieser Predigt. Und es ist nicht nur ein Zuspruch für euch beide, nicht nur eine Gebetseinladung für euch, sondern für jeden anderen. Denn Paulus betet hier für eine junge Gemeinde, die gerade erst im Aufbruch ist und diesen Glauben kennenlernt. Und er beschreibt uns, wofür er betet. Darum könnt ihr auch gerne zuhören und vielleicht auch etwas für euch mitnehmen. Wir schauen miteinander in Epheser 1, die Verse 15 bis 23. Ich habe von eurem Glauben an den Herrn Jesus und eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Das ist auch der Grund, weshalb ich unablässig für euch danke. Das tue ich jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke. Dann bitte ich den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, von dem alle Herrlichkeit ausgeht. Er gebe euch den Geist, der euch Weisheit schenkt und Offenbarung zuteil werden lässt. Er mache euer Herz einsichtig, denn ihr sollt wissen, welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Und ihr sollt erkennen, welche Fülle an Herrlichkeit zu eurem Erbe für die Heiligen gehört. Und ihr sollt begreifen, mit welch überwältigend großer Kraft er in uns Glaubenden wirkt. So entspricht es der Macht und Stärke, mit der er sein Werk vollbringt. Diese Macht ließ er auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn von den Toten auferweckt und an seine Seite im Himmel gesetzt. Dort thront er hoch über Mächten und Gewalten, Kräften und Herrschaftsbereichen. Er herrscht über allen, deren Namen man im Gebet anruft, nicht nur in dieser, sondern auch in der kommenden Zeit. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn zum Haupt über die ganze Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. So ist sie die ganze Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, Christus. Paulus betet für offene Augen, für geistlichen Durchblick. Zu Beginn seines Briefes nutzt Paulus zunächst einmal eine Zeit des Lobpreises, um sich, aber auch denen, die diesen Brief lesen und laut vorlesen, vor Augen zu halten, mit welch genialen Geschenken Gott seine Gemeinde beschenkt. Und dort wird schon deutlich, dass Gemeinde nicht nur ein soziales Konstrukt, sondern eine geistliche Realität ist. Etwas mehr ist als einfach nur ein paar Leute, die dasselbe Interesse verbinden. Also nicht ein frommer Hasenzuchtverein, sondern eine Familie des lebendigen Gottes. Und nachdem er den Lobpreis vollendet hat, wechselt er in eine Gebetsbeschreibung. Er beschreibt: Ich habe von dem Glauben an eurem Glauben und eurer Liebe an den Herrn gehört. Und es freut ihn und er lobt diese Gemeinde. Und das ist auch der Grund, warum ich unablässig für euch danke. Und das tue ich jedes Mal im Gebet, wenn ich am Gebet an euch denke. Paulus beschreibt hier, wofür er betet. Es ist quasi so, als würden wir eine Gebetsliste von Paulus bekommen. Was schon mal cool ist, oder? Also eine Gebetsliste zeigt uns, was Leuten wirklich wichtig ist. Es zeigt, was sie wirklich bewegt. Und Paulus macht deutlich, wofür er regelmäßig betet. Denn dann bitte ich den Gott unseres Herrn Jesus Christus. Und das Ziel seiner Gebete, und ich fasse das zusammen, wir haben nicht so viel Zeit, das Ziel seiner Gebete ist, dass sie Gott erkennen. Er betet nicht dafür, dass sie endlich seine Theologie begreifen. Wäre ein gutes Gebet. Also bei Paulus Theologie nicht immer ganz leicht, seine Grammatik auch nicht immer so leicht. Dafür betet er nicht. Er betet auch nicht das einfach nur um Schutz. Hier in dieser Zeit, ganz am Anfang des Briefes, bevor er auf irgendetwas anderes eingeht, betet er, dass sie Gott erkennen können. Das ist Paulus primärer und hauptsächlicher Fokus. Dass diese Menschen, die schon mit Gott leben, ihn erkennen können, tiefer. Er mache euer Herz einsichtig. Also das Zentrum eures Wesens soll einsichtig werden. Luther übersetzt, er erleuchte, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Er verwendet hier eine Bildsprache und ist dem Griechischen da etwas näher dran als die Basisbibel. Aber das Bild macht es deutlich. Es geht darum, dass Gott der Handelnde ist. Das war er schon im Lobpreis, denn Gott war der, der die ganzen Geschenke ausgibt. Und selbst hier in der Fürbitte wird deutlich, Erkenntnis Gottes verdiene ich mir nicht. Erkenntnis Gottes ist ein Geschenk. Etwas, was er mir gibt. Ich bekomme nicht Erkenntnis durch einen Superverstand. Hilft dabei? Aber die Erkenntnis, das Erkennen, das Beziehungserkennen ist ein Geschenk, in dem unser Herz, die Mitte unseres Menschen, das, was uns ausmacht, erleuchtet wird. Und dafür betet Paulus für diese Gemeinde. Und manchmal vergessen wir das als Menschen, die in einer Zeit leben, in der so viel möglich ist. Wir denken, auch geistliche Prozesse kriegen wir hin. Das kriegen wir schon gewuppt. Aber Paulus betet für geistlichen Durchbruch. Nicht, weil sie damals primitiv waren, sondern weil ich glaube, dass Paulus eine Abhängigkeit erkannt hat, die uns heutzutage verloren geht. Wir denken, weil wir Dinge wissen, kennen wir ihn. Und ich möchte euch warnen, als Täuflinge, in diese Falle zu tappen. Ich wünsche, dass das zu eurem Gebet wird, regelmäßig. Dass ihr immer tiefer, immer mehr versucht, diesen Gott kennenzulernen. Denn wenn die Engel über Millennien, also über Tausende von Jahren, jeden Tag, jeden Augenblick rufen, heilig, heilig, heilig ist dieser Gott, dann drücken sie damit etwas aus, dass er so anders ist, dass egal wie lange sie ihn beschreiben, sie ihn immer noch nicht begreifen oder irgendwie ausdrücken können. Wie könnten wir mit unserem beschränkten Verstand, wo wir noch nicht mal in seiner Gegenwart so sind wie die Engel, ihn irgendwie greifen können? Darum lasst uns beten für diesen geistlichen Durchbruch. Dass wir uns nicht nur begnügen, ja, Ich weiß ja von dem Evangelium. Ich weiß ja, was ich machen muss. Und ich komme schon in den Himmel. Check, ist alles in Ordnung. Das ist nicht das, wofür Paulus betet. Paulus betet hier für offene Herzen, für geistlichen Durchbruch, für geistlichen Durchblick, damit das Innerste des Menschen ausgerichtet ist auf Gott und versucht, ihn zu erkennen. Wie sieht es mit dir aus? Begnügst du dich mit dem, was du über Gott weißt? Vielleicht sind es Erfahrungen, die du mit uns Frommen gemacht hast. Und du sagst, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Brauchst du gar nicht. Ich weiß, wie dieser Gott ist. Ich habe das oft genug gehört. Brauchst mir gar nicht damit kommen. Ich habe abgeschlossen mit ihm. Ich möchte dir Mut machen, dass du vielleicht neu betest und sagst, Gott, vielleicht habe ich dich nicht kennengelernt, sondern vielleicht haben die Leute, die mir dich vorgestellt haben, dich nicht richtig vorgestellt. Erleuchte die Augen meines Herzens. Denn manchmal, und deswegen schenken wir euch dieses Licht wird für euch Täuflinge eine Erinnerung, vielleicht auch an diese Predigt sein. Wenn ihr seht, dann seht ihr hier das Datum, euren Namen, die Fakten. Ein christliches Symbol. Das Problem ist, das wirklich Wichtige, das sieht man nicht so gut, oder? Vor allem nicht auf die Entfernung. Jule, kommst du mal kurz nach vorne und hältst das bitte? Jetzt sitzt du schon hier vorne, jetzt musst du auch assistieren. Nur wenn dein Inneres erleuchtet wird, wird der Vers sichtbar, der dahinter steckt. Nur wenn das Licht in uns anfängt zu leuchten, wird etwas sichtbar, was schon längst da ist. Genauso wie das Verstecken im Dunkeln. Eine Taschenlampe hilft enorm beim Suchen. Ein Licht hilft, eine Brille, um Farben zu sehen, für die wir blind sind. Und in all dem sind wir Empfangene. Wir sind diejenigen, die von ihm bekommen. Das können wir nicht selbst machen. Das ist etwas, was uns geschenkt werden muss. Wir müssen ihm erlauben, uns zu erleuchten. Darum möchte ich dir Mut machen. Bete auch du für geistlichen Durchblick. In dieser Woche werden wir als Gemeinde beten. Wir haben Tage des Gebets. Und ich hoffe, dass wir nicht nur für die Anliegen beten. Auch da sind viele Anliegen, die wichtig sind. Aber vor allem, Paulus betet zu allem zu Beginn. Als Allerwichtigstes betet er dafür, dass seine Gemeinde, die Gemeinde Jesu, ihn erkennt. Und erst dann widmet er sich anderen Themen. Weil das die Prio 1 ist. Das sehen wir auch im Vater Unser. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Das ist ein Blick auf Gott, um ihn zu erkennen. Und nachdem er dafür gebetet hat, betet er für Hoffnung. Eine Hoffnung der Berufung trägt uns. Und das sehen wir im nächsten Vers. Und im Grunde ist im Griechischen hier wie eine Aufzählung zu sehen. Er mache eure Herzen einsichtig, was für eine Hoffnung, was für eine Fülle, was für eine Kraft. Und ich beschränke mich heute auf die Hoffnung, auf die Kraft. Welche Hoffnung mit eurer Berufung verbunden ist. Paulus betet hier als Zweites für die Hoffnung auf das, was vor dieser Gemeinde liegt. Denn sie sind eine Minderheit in einer Stadt voller religiöser Vielfalt. Absolut fremd, absolut klein, unbedeutend. Und er betet, dass diese Hoffnung, die auf dem aufbaut, wozu sie berufen sind. Und hier ist es sehr interessant, die Hoffnung baut nicht auf einem theologischen Konzept auf. Nicht auf irgendwelchen Ideologien. Sondern auf einem Ruf, eine Berufung erfolgt durch den Ruf einer Person. Beispielsweise mein Vater hatte einen Pfiff. Das Rufen war manchmal schwierig auf einem großen Grundstück, also pfiff er. Wenn der pfiff, egal wo ich auf dem Grundstück war, sogar in meinem Zimmer, ich wusste, okay, alles klar, Papa ruft, ich muss raushelfen. Hat mir das gefallen? Nope. Bin ich immer gerne rausgegangen? Nein. Aber er pfiff nicht nur, sondern samstagmorgens 5 Uhr setzte er sich an mein Bett und sagt: Johann, aufstehen. Baustelle. Und ich denke, was für eine Baustelle? Ich bin gerade noch am Schlafen, wovon redest du? Und er sprach liebevoll. Aber da war ein Ruf meines Vaters: Hey, wir wollen was zusammen bauen. Und ich wusste, dass die Zeit, die vor mir liegt, anstrengend wird. Nicht immer sauber, aber ich werde viel lernen. Und ich werde mit meinem Vater Zeit verbringen. Und wisst ihr, wie gerne ich heute noch meinen Vater in meinem Bett haben wollen würde? Noch einmal, dass er da sitzt und sagt: Du, Johann, lass uns aufstehen. Lass uns zu der Baustelle gehen. Ey, ich würde 12 Stunden arbeiten, nur um diese Zeit mit ihm zu verbringen. Wisst ihr, da ist ein Gott, der dich ruft, der Zeit mit dir verbringen will. Und Paulus betet dafür, dass die Hoffnung dieser Berufung, denn die Hoffnung ist, dass ein Gott dich ruft. Ein Gott, der seinen Sohn für dich gegeben hat. Ein Gott, der in Gemeinschaft mit dir leben möchte. Ein Gott, der eine Zukunft für dich hat, die nicht abhängig ist von deiner Vergangenheit oder Gegenwart oder deinen Sorgen für die Zukunft. Seine Zukunft ist abhängig von dem, was er für dich getan hat. Und er ruft dich. Und er möchte dich mit dieser Hoffnung beschenken. Er möchte sie zum Teil deines Lebens werden lassen. Und das ist Fülle. Paulus macht deutlich, diese Hoffnung, das ist, ihr sollt erkennen, welche Fülle an Schönheit, an Kraft, an Gewalt, an Herrlichkeit zu seinem Erbe der Heiligen gehört. Hey, ihr sollt erkennen, und er spricht zu der Gemeinde damals und zu der Gemeinde heute, und er spricht zu dir. Genau dafür betet Paulus, dass wir erkennen, wozu Gott uns ruft. Dass wir nicht an dem vorbeileben. Denn wir werden von allen möglichen Dingen gerufen. Wir als Familie schauen sonntagabends gerne Football. Und irgendwann spielen das unsere Jungs nach. Und damit sie ihren Akku ein bisschen leer kriegen, kämpfe ich mit. Wisst ihr, was das Nervigste am Football ist? Die Werbeunterbrechung. Das ist so nervig, weil immer und immer wieder Werbung. Und meine Jungs gucken sich das an und sagen: Boah, Papa, das brauchen wir. Papa, das brauchen wir. Boah, das ist total cool. Papa, was ist das? Und sie werden permanent gerufen. Weißt du, wir leben in einer Welt, die permanent dich ruft. Hey, du brauchst das. Du musst das erreichen. Du musst das tun. Du musst das tun. Du musst das tun. Hey, und so folgst du irgendwelchen Rufen und verpasst vielleicht den Ruf, der nicht nur dieses Leben erfüllt mit Fülle an Herrlichkeit, sondern auch eine Ewigkeit. Paulus betet, dass die Gemeinde diese Hoffnung der Berufung nicht nur verpasst, sondern dass sie sie erfüllt und dass sie darin leben. Denn das ist das, was trägt. Das ist das, was sie umgibt. Diese Hoffnung, dazu sind sie berufen, dazu sind sie hineingenommen worden. Kennt ihr die noch? Nach dem Lego-Gottesdienst hatten wir diese Figur. Und sie ist umgeben von all dem, von der Fülle an Herrlichkeit, von den Versprechen Gottes. Und wisst ihr, was das Positive an der ist? Man sieht sie nicht nur, sondern egal wie ich sie schüttle, sie ist gehalten. Sie wird getragen von dieser Hoffnung der Berufung, weil dein Gott ist, der sie umgibt. Im geistlichen Sinne, hier sind es nur Wasserperlen, also. Aber versteht ihr, so wie diese Figur sind wir in der geistlichen Welt gehalten von diesem Gott, der uns ruft. Von einem Gott, der um uns herum ist, der für uns ist. Die Hoffnung deiner Berufung ist nicht abhängig von deiner Vergangenheit. Ist nicht abhängig von dem, wo du herkommst, aus welcher Familie du kommst. Welche Kapitel in deiner Vergangenheit du am liebsten ungeschehen machen würdest. Deine Hoffnung ist in dem Christus, der um dich ist und in dir lebt. Oder vielleicht in dein Leben kommen will. Deine Hoffnung ist nicht abhängig von deiner Gegenwart. Es ist eine tragende Kraft. Auch wenn du jetzt gerade müde bist und gar nicht weißt, wie du weitermachen sollst. Nicht du musst dich tragen, du wirst getragen von dieser Berufung, von einem Gott, der für dich ist, der ein Erbe für dich erkauft hat. Und sie ist auch nicht abhängig von den Sorgen, die du dir um die Zukunft machst, wie das politisch alles werden wird, wie es deiner Familie irgendwann gehen wird. Denn du bist gehalten, aufgefangen in dem, der für dich ist. Und selbst der Tod, der letzte Feind des Menschen, kann dich schütteln, wie er will. Du bist gehalten in dem, der für dich gekommen und gestorben ist. So bete mit mir für diese Hoffnung, die trägt. Bete dafür, dass Gott dir diese Hoffnung zeigt und in dein Leben bringt. Es ist nicht eine Hoffnung, die du irgendwie aus dir herausquetschen kannst, sondern es ist etwas, das du geschenkt bekommen musst. Und die Kraft, die uns verwandelt. Und Paulus betet weiter und verbringt im Grunde alle Verse, die danach kommen, damit diese Kraft zu beschreiben und den Lobpreis dieser Kraft auszuführen. Und ihr sollt begreifen, also ihr sollt sehen, ihr sollt erfahren, ihr sollt dieses Konzept irgendwie so halbwegs zu fassen bekommen, mit welch überwältigend großer Kraft er in uns Glaubenden wirkt. Nicht welche Kraft ihr habt, nicht welche Intellekt ihr habt, welche theologische Ausrichtung ihr habt. Nein, mit der Kraft, in der er in euch wirkt, in den Glaubenden. Gott ist die ganze Zeit hier der Handelnde. Und Paulus macht deutlich, hey, ihr sollt begreifen, wie Gott schon längst an euch am Wirken ist. So entspricht es der Macht und Stärke, mit der er sein Werk vollbringt. Das ist seine Art. So wirkt Gott. Wenn der ewige Gott anfängt zu wirken, dann macht er da keine halben Sachen. Der kommt mit seiner vollen Kraft hinein. Und was er verändert, ist nicht nur, dass er so ein bisschen das Verhalten anpasst. Er verwandelt einen Menschen komplett. Er verwandelt einen Menschen, der tot war, und macht ihn lebendig. Jesus ist nicht gekommen, hat ein Prediger einmal gesagt. Jesus ist nicht gekommen, um böse Menschen gut zu machen. Jesus ist gekommen, um tote Menschen wieder lebendig zu machen. Das ist die verwandelnde Kraft des Evangeliums. Das ist das, worüber Paulus hier spricht und wofür er betet. Damit wir begreifen, dass Gott nicht nur da ist, um uns irgendwie so ein bisschen besser zu machen, sondern dass die Auferstehungskraft, diese Macht, die ließ Christus von den Toten auferstehen und hat ihn an die rechte Seite Gottes gesetzt. Paulus zeichnet uns hier ein gewaltiges Bild und er sagt, die Kraft, die in eurem Leben wirkt, ist dieselbe Kraft, die aus dem toten Leichnam Jesu diesen neuen Leib hervorgebracht hat. Das ist die Kraft, mit der er in euch wirkt. Das ist die Kraft, die Christus nicht nur zu diesem neuen Menschen gemacht hat, sondern die ihn hat auffahren lassen in den Himmel, wo er zur Rechten Gottes sitzt. Das ist die Kraft. Das ist die Macht, mit der er an uns Menschen wirkt. Das ist nicht nur so ein bisschen Kräftlein. Das ist Dynamit, Dynamis. Dieses Wort steht da auch. Einige fanden das lustig, als ich das letzte Mal gesagt habe. Dynamit, das ist die Kraft, die alles sprengt, alles Tote weg und neues Leben hervorbringen lässt. Das ist eine Kraft, die verwandelt, die aus Totem wieder Lebendiges macht. Es ist die Kraft, die Nelson Mandela, Dr. Martin Luther King, die Kraft gegeben haben, mit Menschen respektvoll und liebevoll umzugehen, obwohl sie misshandelt, bespuckt und erniedrigt wurden. Und dennoch standen sie vor denen, die sie gepeinigt haben, und gingen respektvoll mit ihnen um. Ich fand das so genial, wie ein Wärter berichtete, wie Nelson Mandela jedes Mal, wenn er in die Zelle kam, egal ob es um 2 Uhr oder 3 Uhr nachts war, um ihn zu misshandeln. Nelson Mandela wusste, was kam. Er stand auf, strich sich alles glatt und sagte, Sir, was möchten Sie? Sprach ihn respektvoll an. Das ist kein menschliches Verhalten. Das ist keine menschliche Kraft. Das ist eine Kraft, die aus Gott herauskommt. Es ist die Kraft, die Corrie ten Boom geholfen hat, ihren KZ-Wärtern zu vergeben, als sie sie nach einem Vortrag gesehen hat. Es ist die Kraft, die durch Joni Eriksson Tada viele Menschen erreicht hat, Nach einem Badeunfall mit 17 Jahren war sie lebenslang gelähmt. Aber Gott hat in ihr Leben hineingesprochen. Und sie beschreibt, wie Gottes Kraft sie durch Depressionen, Schmerzen und Abhängigkeit hindurchtrug und viele Menschen selber Trost und Hoffnung schenkte. Es ist eine Kraft, die nicht in denen wirkt oder am besten zur Geltung kommt, die sagen, ich schaffe das schon. Paulus sagt, das ist die Kraft, die in den Schwachen mächtig ist. Das sind diejenigen, die sagen, ich schaffe das nicht alleine. Dafür betet Paulus. Paulus betet für eine Gemeinde, die sich nichts auf ihre eigene Kraft einbildet. Eine Gemeinde, die die Familie Gottes ist und die sich bewusst ist, mit welcher Kraft Gott in ihr Leben eingreift. Vielleicht wünschst du dir diese Kraft. Vielleicht wünschst du dir, dass Gott mit seiner Kraft deine Umstände verändert. Weißt du, Gott will zuerst dich verändern, bevor er deine Umstände verändert. Er will zuerst dich und dein Herz verändern. Er will, dass du ihn erkennst. Und allein dein Herz zu verändern, ist ein Wunder. Darum möchte ich dich einladen, dass du diesen Gott um diese Kraft bittest, dass er auch dich verwandelt. Vielleicht hast du den Glauben aus dem Blick verloren, läufst anderen Hoffnungen nach und es genügt dir, so dabei zu sein. Gott ruft dich. Denn er will mit dieser Kraft, die Totes wieder lebendig macht, die Neues schafft, wo nichts war, in deinem Leben etwas entstehen lassen, was nur in deinem Leben entstehen kann. So wie er es bei den beiden gemacht hat. Und ich wünsche euch, dass ihr euch danach ausstreckt. Dass ihr nicht nur an diesen Tag denkt und sagt, okay, jetzt habe ich alles erledigt. Heute ist der Beginn eurer Reise. Und ich fand es sehr gut, dass wir gerade in der Epheser-Reihe sind und dass der Text gut passt. Und ich wünsche euch, dass das die Gebetsanliegen sind, für die ihr betet. Dass ihr nicht nur um Erfüllung von Anliegen bittet, die Veränderung der Umstände, sondern dass ihr bittet, dass Gottes Kraft nicht nur in eurem Leben wirkt. Paulus sagt, das macht Gott schon. Sondern dass ihr begreift, mit welcher Kraft er das tut. Denn manchmal sind wir wie Leute, die im dunklen Verstecken spielen. Und wir brauchen diesen offenen Blick. Und so lasst uns beten für offene Augen des Herzens. Ich bete mit uns.